Herzlich willkommen, ich möchte dich, möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir ein gesegnetes, gesundes und vor allem ein kraftvolles neues Jahr 2023. Ich weiß nicht, wie dein Herz so ist, deine Gefühle so sind, aber Jesus hat etwas Neues für uns vorbereitet, Gott hat ein neues Jahr für uns vorbereitet und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du auf Gott schaust, weil wir haben es schon heute gehört, weil er uns sieht, weil er dich sieht. Jesus sieht dich, Gott sieht dich. Ja, und zwar genau die Jahreslosung. Mein Thema heute lautet, ein Gott, der dich sieht. Oder ein Gott, der dich voll auf dem Schirm hat. Also wenn du es auch nicht glaubst, aber Gott hat dich voll auf dem Schirm, er sieht dich. Ja, und es heißt ja im 1. Mose 16, 13, ich lese das mal ganz kurz, da heißt es, da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Ja? Du bist der Gott, der mich sieht. Und ich möchte dir heute Nachmittag sagen, Gott sieht dich nicht nur mit seinen Augen, das meint nämlich der Text ja auch im Hebräischen, Gott sieht dich nicht nur physisch, sondern er sieht dein Leben. Er sieht dich, wie du bist. Er kümmert sich um dich. Er supportet dich. Er ist immer bei dir. Auch wenn du Gott gar nicht kennst, vielleicht heute Nachmittag, wenn du sagst, ja, ich kenne Gott gar nicht, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst, aber Gott sieht dich. Und diejenigen unter uns, die Jesus Christus kennen, ja, der wohnt sogar, sein guter Heiliger Geist in uns. Das heißt, er ist nicht nur irgendwo weit weg, sondern er ist sogar in dir. Und alle, die Jesus kennen, sind auf der Siegerseite des Lebens. Und wenn du Jesus Christus kennst, dann gratuliere ich dir. Dann ist das schon mal ein super Anfang, dieses neue Jahr. Und wenn du ihn noch nicht kennst, kannst du ihn kennenlernen. Jesus sagt, oder Gott sagt im Hebräer 3, 15, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht, wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. Das heißt, wenn Gott heute Nachmittag zu dir spricht, zu deinem Herzen, dann mach dein Herz nicht zu, sondern mach es weit auf und sag, ja, Herr, ich will dir gehorsam sein. Ich will das tun, was du mir zeigst, was du mir sagst. Und wenn ich es auch 2022 nicht hingekriegt habe, dieses Jahr möchte ich das tun, was du mir vielleicht schon lange gesagt hast. Ich möchte mit dir durchstarten. Weißt du, du kannst jeden Tag neu mit Gott durchstarten und sagen, Herr, heute will ich dein Diener sein, heute will ich hören, heute will ich das tun, was du mir sagst. Und ich habe überlegt, Gott sieht wirklich jeden Menschen. Unvorstellbar, oder? Wir haben mittlerweile über 8 Millionen Menschen auf dieser Welt. Und er sieht jeden Menschen, weil er das kann, weil er Gott ist. Er sieht jeden. Und er will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sagt die Bibel. Er möchte, dass alle ihn erkennen und nach Hause zum Vater kommen. Was bedeutet das? Wir können durch Jesus Christus, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, können wir zu Gott kommen. Weil er hat für mich und für dich komplett bezahlt. Das heißt, wird dir komplett vergeben. Durch sein Blut wirst du reingewaschen, neu gemacht. Du erhältst ewiges Leben, wenn du sagst, Jesus, sei du mein Herr, mein Retter. Und dann kannst du durch Jesus zum Vater nach Hause kommen. Und das ist das, was Gott möchte, dass wir nach Hause kommen zu ihm. Ich habe es überlegt, ich habe damals Gott gar nicht gesucht. Ich war 19 Jahre alt und ich habe gesagt, ich bin überzeugter Atheist, es gibt gar keinen Gott. Und ich habe mit meinem Kumpel philosophiert und ich habe Gott nicht gesucht, ehrlich nicht. Ich habe ihn nicht gesucht. Aber was ich hatte, ich habe nach dem Sinn des Lebens gesucht. Ich habe gesagt, warum lebe ich eigentlich? Jetzt bin ich 19, jetzt mache ich meine Ausbildung, jetzt fange ich an zu arbeiten, dann studiere ich vielleicht, keine Ahnung, was ich noch alles mache. Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Arbeiten, essen, schlafen, aufstehen und dann weitermachen? Was ist der Sinn des Lebens? Und ich war sehr verzweifelt. Ich war so verzweifelt, dass ich angefangen habe, heftige Sachen zu tun, dass ich süchtig geworden bin, dass ich in Abhängigkeiten gerutscht bin. Und ich habe gesagt, ist da ein Gott da draußen, der mich kennt? Wenn ja, ich weiß es nicht. Und ich habe nach dem Sinn des Lebens gesucht. Und Gott hat mich gesehen. Gott hat mich gesehen. Und zwar ist es so, dass Jesus sich mir in den Weg gestellt hat. Nicht ich habe ihn gesucht, sondern er hat sich mir in den Weg gestellt. Auf einmal war er da. Ich saß im Gottesdienst, habe davon gehört. Aus der Bibel, von der Predigt. Ich bin konfirmiert worden. Evangelische Kirche, kenne ich alles. Aber auf einmal habe ich verstanden, dass dieser Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und sein Leben für mich gegeben hat. Und ich habe gedacht, was mache ich damit, Gott? Und Jesus sagte, Andreas, du musst mir vertrauen. Du musst mir dein Leben anvertrauen. Wenn du das nicht tust, dann wirst du in Ewigkeit nicht bei mir sein und du wirst dein Leben lang weitersuchen. Und das war ein richtiger Kampf in meinem Herzen. Und ich habe dort gesessen und Jesus hat sich mir in den Weg gestellt. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen und er hat mich da abgeholt, genau wo ich stehe. Und ich möchte dir heute Nachmittag sagen, dass Gott dich sieht. Er sieht dich und er holt dich genau da ab, wo du stehst. Und du musst nichts machen. Du musst nicht irgendwie Kraftübung machen und dich anstrengen, sondern kannst sagen, Gott, ich will mich auf dich einlassen. Und ich möchte mit dir weitergehen. Jesus kam mit seiner gewaltigen Liebe. Ich sage euch, wenn Jesus kommt, wenn seine Liebe kommt und sich in dich einhüllt, dann kannst du nichts anderes als Ja sagen. Dann sitzt du dort oder stehst du oder liegst du oder weinst du und du weißt, Jesus, Gott liebt mich. Und das habe ich damals erlebt. Und nicht nur damals, sondern das erlebe ich immer wieder. Und ich wünsche mir einfach 2023, dass es mir bewusster ist, dass da ein Gott ist, der mich sieht und der mich leitet und der mich an die Hand nimmt und der mich führt und mit dem ich gemeinsam in einem Joch gehen darf, so wie Jesus es sagt. 2022, ich habe es eben schon im Gebet gesagt, ich denke, dass jeder von euch Gott Danke sagen kann für irgendeine Sache, die er 2022 erlebt hat. Eine Bewahrung, eine Heilung, ein Wunder, eine Versorgung. Vielleicht hat Gott deine Ehe geheilt. Vielleicht hat er dir eine Frau oder einen Mann gegeben, einen Partner gegeben. Vielleicht bist du ganz krank gewesen und der Arzt sagte, ja, das ist jetzt vorbei und das ist die Diagnose. Und heute sitzt du hier und weißt, Gott hat dir noch Zeit dazugegeben oder du bist vielleicht sogar komplett geheilt worden. Ich weiß nicht, was Gott 2022 bei dir getan hat, aber er hat eine Menge getan. Und wir sollten Gott Danke dafür sagen. Wir sollten ihm dafür die Ehre geben. Und ich weiß nicht, wo du ein Wunder erlebt hast, aber ich habe gedacht, vielleicht kannst du nächsten Sonntag, wenn du nächsten Sonntag hier am 8. wieder dabei bist, dass wir vielleicht ein, zwei Leute von euch hören, wo sie Gott einfach Danke sagen, was er 2022 getan hat. Bevor wir auf die Jahreslosung eingehen, auf diesen Vers, mir ist aufgefallen, dass Gott wirklich jeden einzelnen Menschen sieht. Ich habe es eben schon mal gesagt. Er sieht jeden Einzelnen. Er sieht dich und mich. Er sieht ganze Völker. Er sieht alle Menschen und du bist ihm nicht egal. Du bist ihm nicht egal vom ersten Moment an, wo du geboren worden bist, wo du geboren wirst und deinen ersten Schrei tust. Ja, sieht er dich und davor sogar schon. Bis ins hohe Alter, wo du heute vielleicht hier sitzt und sagst, ich bin alt, ich bin schwach, ich habe Gebrechen, aber Gott sieht dich und er trägt dich und er ist bei dir. Bis zu dem Tag, wo du heimgehst und ihn siehst. Wenn wir ins Alte Testament schauen, Adam wird geschaffen, er ist alleine und Gott sieht ihn und sagt, es ist nicht gut, dass er alleine ist. Also schenkt er ihm eine Frau, er schenkt ihm Eva. Und dann bekommen die beiden zwei Söhne, Kain und Abel. Und Kain ist sauer und er ermordet seinen Bruder. Und was würde ich als Vater tun? Ich würde zusammenbrechen. Ich würde weinen. Der verbleibende Sohn muss für immer ins Gefängnis und der andere Sohn ist nicht mehr am Leben. Und ich würde wahrscheinlich verbittert und verzweifeln. Aber Gott, was macht er? Er sieht auch Kain. Die Bibel sagt zwar, dass er ihn verflucht quasi, was heißt quasi, er schickt ihn fort, aber er sagt, ich kümmere mich um Kain, er macht ein Zeichen an Kain. 1. Mose 4, 15. Er macht ein Zeichen an ihm, damit jeder, der Kain begegnete, ihn nicht töten würde. Jeder sah dieses Zeichen, jeder wusste, man darf diesen Kain nicht töten. Gott kümmert sich um diesen Bruder, obwohl er seinen anderen Bruder umgebracht hat. Noah, seine Familie, wir haben es Heiligabend gehört. 8 Menschen werden gerettet in dieser Arche. Gott sieht Noah. Ja, er sieht die Menschen, aber er sieht auch Noah. Und über 100 Jahre baut er diese Arche. Und Gott kümmert sich um Noah und seine Familie und um die Tiere. Und später ist es so, dass Gott einen Bund schließt mit Abraham und Sarah oder mit Abraham. Und obwohl Abraham und Sarah eigene Wege gehen und versuchen, ein bisschen nachzuhelfen, um Nachkommen zu bekommen, Gott kümmert sich um Abraham, um Sarah und heute auch um Hagar, von der wir hören werden. Er kümmert sich um jeden Einzelnen, selbst wenn wir versagen, selbst wenn wir schwach sind. Hagar, habt ihr schon mal gehört, ne? Das ist der Bibelvers 1. Mose 16, 13. Hagar bedeutet oder ist hebräisch oder bedeutet im Hebräischen Fremde. Im arabischen Hadscha wird es ausgesprochen, wenn ich es richtig ausspreche. Und Hagar, sie ist mitgebracht worden aus Ägypten. Sie ist eine ägyptische Magd. Sie ist eine Sklavin von Sarah und Abraham. Und sie ist die erste, ja, sie ist die Mutter von Ismael, dem ersten Sohn, der Abraham geschenkt wird. Gott wollte Abraham und Sarah einen Sohn schenken. Und zwar den Sohn der Verheißung. Dieser Sohn heißt, er wird später geboren, er heißt Isaak. Das bedeutet Lachen. Und bevor Isaak geboren wird, ja, Sarah und Abraham, ihr wisst es, die sind schon sehr, 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 sehr alt, bekommen keine Kinder. Und was machen sie? Sie helfen nach. Ich lese mal 1. Mose 15, 2. Da spricht Gott zu Abraham. Und Abraham sagt, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt. Und ohne ein Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Elisas oder Elisia aus Damaskus, er wird meinen ganzen Besitz erben. Und Gott sagt, nein, Abraham, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Und dann ist es ja so, dass Gott Abraham rausführt und er sagt, schau in den Himmel und er sagt, so viele Sterne, wie du siehst, so viel Nachkommen werde ich dir schenken. Unzählbar, unendlich. Das Ding ist nur, in dem Moment hatte Abraham keinen Sohn und auch keine Tochter, keine Nachkommen. Und sie waren schon sehr, sehr, sehr alt. Naja, Hagar, die ägyptische Sklavin, die Magd von Sarah, sie hatte in ihrer Position nichts zu melden. Ihre eigenen Bedürfnisse zählten nicht. Und dann passiert was ganz Krasses. Sarah überlegt sich, Mensch, ich bin schon so alt und du auch, Abraham. Wie wäre es denn, wenn du einfach mit meiner Magd schläfst und ja, dass dadurch eben Nachkommen. Und so passiert es dann. Abraham schläft mit Hagar und sie wird schwanger. Damals eine ganz normale Prozedur. Damals war es so, wenn die Frau eben nicht schwanger werden konnte, dann war eine Nebenfrau da oder vielleicht eine weitere Nebenfrau. Und dann wurde da quasi praktisch die Familie mit am Leben erhalten. Das heißt, damit wurden die Nachkommen gesichert. So helfen Abraham und Sarah menschlich nach, obwohl Gott ihnen eigentlich einen eigenen Sohn versprochen hatte. Und so ist es oft bei dir und bei mir. Wir gehen oft eigene Wege. Vielleicht auch 2022 bist du vielleicht einige Wege gegangen. Aber ich sage dir, Gott hat dich gesehen und er ist gekommen und hat dir in deinem Desaster, sage ich mal, geholfen. Er hat das ganze Problem abgemildert. Und dann ist es so, Hagar wird schwanger. Und auf einmal ist es so, sie ist schwanger und fühlt sich besser als ihre Herrin. Sie blickt auf Sarah herab. Und Sarah passt das natürlich überhaupt nicht. Denn sie merkt, die ist gar nicht mehr meine Sklavin, die steht auf einmal über mir, sie ist nämlich schwanger. Und sie wird ein Nachkommen zur Welt bringen. Und Sarah fängt an, Hagar böse zu behandeln. Sarah fängt an, sie schlecht zu behandeln. Und sie ärgert sich. Und sie gibt sogar Abraham die Schuld. Und Abraham sagt, das ist deine Magd, mach mit ihr, was du willst. Und Hagar läuft weg. Sie läuft in die Wüste und damit in den sicheren Tod. Ich weiß nicht, warum Hagar weggelaufen ist, aber vielleicht hatte sie einfach, sie konnte es nicht mehr ertragen. Vielleicht wollte sie auch einfach weg, aus der Situation heraus. Auf jeden Fall, in die Wüste zu laufen, war keine gute Idee, weil das würde den sicheren Tod bedeuten, wenn sie weit, weit weglaufen würde vom Lager. Und vielleicht kennst du das auch. Situation, in der du jetzt gerade dich befindest, wo du am liebsten weglaufen willst, wo du raus willst, wo du verzweifelt bist und sagst, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und willst rauslaufen, einfach nur weg. Wer von euch kennt das? Ja, ich kenne das auch ziemlich gut aus meinem Leben, wo ich sage, es reicht jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Und dann betet man und hofft auf Veränderung, aber es passiert nichts, es wird sogar schlimmer. Und ich denke so, Gott, bin ich dir denn egal? Du denkst halt auch, Gott, bin ich dir egal, siehst du nicht, was ich durchmache? Nein, du bist ihm nicht egal, weil er ist der Gott, der dich sieht. Du kannst das Bild von Jesus nochmal anwerfen. Jesus, Gott, Vater, der Heilige Geist, er sieht dich und das ist ein Training. Mitten in der Wüste kommt Gott und begegnet dieser verzweifelten Frau. Und er fragt Hagar, hey, wo kommst du her und wo willst du hin? Als wenn der Engel das nicht wissen würde, ne? Als wenn der Gott das nicht wissen würde, wo sie herkommt, wo sie hin will. Aber ich glaube, er macht das extra, damit sie versteht, worum es geht. Hey, wo kommst du denn her? Wo willst du eigentlich hin? Weil da, wo du hin willst, da wartet der Tod auf dich. Weil hier ist nur Wüste. Die nächsten 500 Kilometer, 800 Kilometer ist hier gar nichts, nicht mal Wasser. Und dann sagt der Engel des Herrn, ich möchte, dass du zurückgehst in deine Situation. Und Hagar denkt, was? Zurück zu Sarah und Abraham? Zu dieser Frau, die mich so behandelt? Nie und nimmer. Und ich habe so überlegt, hallo Gott, hättest du sie nicht einfach an einen schönen Ort bringen können? Vielleicht die nächsten Kilometer wäre eine Oase gewesen, wo sie dann hätte leben können. Nein, sie geht zurück, oder Gott schickt sie zurück. Er schickt sie in die gleiche Situation zurück, wo sie herkommt. Und es heißt, sie soll sich demütigen, sie soll sich beugen. Und das macht sie auch. Und gleichzeitig erhält Hagar ein Versprechen von Gott. Und er sagt, du wirst reich gesegnet werden, du und deine Nachkommen. Und ich werde Ismael segnen und ihr werdet viele Nachkommen haben. Und dann sagt Hagar, du bist der Gott, der mich sieht. Das ist dann diese Aussage. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht, mich kleine Magd, wo ich hier in die Wüste gelaufen bin und nicht mehr weiter weiß. Und ich weiß nicht, ob sie Gott überhaupt kannte. Ich glaube, Abraham kannte Gott und er hörte Gottes Stimme. Aber ich denke, dass Abraham auch der Einzige zu der Zeit war, in dem Lager dort, der wirklich so eine Connection zu Gott hatte. Aber alle anderen, und Hagar sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Du siehst mich. Mich, kleine Sklavin, völlig bedeutungslos, herausgeführt aus Ägypten in einem fremden Land, bei einer fremden Familie, bin schwanger und muss letztendlich ein Kind gebären, was eigentlich dann Abraham gehört und seiner Frau. Und sie sagt, Gott, du siehst mich, du weißt ganz genau, wie es mir geht. Und diese Geschichte macht richtig Mut. Diese Geschichte macht richtig Mut, weil das ist die erste Stelle, wo jemand sagt, Gott, du siehst mich, du siehst mich. Ich weiß ganz genau, dass du mich siehst und ich weiß ganz genau, wie es mir geht, du weißt es. Und Gott sagt, halte aus, lauf nicht weg, sondern geh zurück und ich bin mit dir in deinen Herausforderungen. Und auch wenn sich deine Umstände nicht ändern werden, bin ich bei dir. Und die Geschichte von Hagar ist noch nicht zu Ende. Wir lesen später, dass sie ein zweites Mal hinaus in die Wüste muss mit ihrem erwachsenen Sohn oder ihrem herangewachsenen Sohn. Und diesmal muss sie für immer gehen. Diesmal muss sie für immer Abraham und die Familie verlassen. Es heißt nämlich in der Bibel, dass kein Frieden einkehrte im Lager. Hagar bekommt Ismael. Sarah wird später schwanger. Sie bringt Isaak auf die Welt. Und Sarah erträgt es nicht. Sie erträgt es nicht, diese beiden Halbbrüder. Und sie spielen zusammen. Und es gibt Streit, es gibt Stress. Und Sarah sagt, Abraham, ich möchte, dass du Hagar und ihren Sohn Ismael wegschickst. Und Abraham überlegt und es fällt ihm sehr schwer. Wahrscheinlich will er vielleicht hat er Hagar weggeschickt, aber seinen Sohn Ismael will er nicht wegschicken. Und doch macht er es. Er gibt Hagar Wasser und Brot und es schickt sie mit dem Kind fort in die Wüste. Und was folgt ist dramatisch. Hagar irrt umher in der Wüste. Genauso wie beim ersten Mal. Das Wasser geht ihr aus. Und sie fängt an zu weinen und sie lässt ihren Sohn 100 Meter weiter irgendwo niederkauern und kann es nicht mit ansehen, dass ihr Sohn am Verdorsten und am Sterben ist. Und wieder passiert ein Wunder. Ein Engel des Herrn kommt und er nimmt das Kind und er sagt, ich bin bei dir, Hagar, ich bin bei dir und dem Sohn. Und Gott zeigt ihm, der Engel des Herrn zeigt Hagar eine Wasserquelle, die sich auf einmal auftut. Und die beiden können Wasser trinken. Und es wird berichtet, dass Hagar dann praktisch ihren Sohn großzieht und später bekommt Ismael sogar eine ägyptische Frau, aus dem Land Ägypten eine Frau geschenkt. Und ich habe überlegt, wie viele Menschen sind auf der Flucht? Wie viele Menschen sind auf dieser Flucht auch noch Deutschland oder Europa? Wie viele Situationen gab es, wo Frauen in Kriegssituationen einfach sich zusammenreißen mussten? Und wir haben auch eine junge Frau hier in der Gemeinde, die auch mit ihrer Tochter geflüchtet ist. Und wenn du ihre Geschichte hörst, denkst du, das kann nicht die Wahrheit sein, aber es ist die Wahrheit. Und wenn du so in einer dramatischen Situation bist, dann bekommst du manchmal ungeheuerliche Kräfte. Und Gott ist mit dir. Und letztendlich haben wir bei ihr gesehen, dass Gott das zum Guten geführt hat. Wenn du ganz auf dich allein gestellt bist und dieses Kind siehst, weißt du auf einmal, für dieses Kind werde ich es schaffen. Dort in der Wüste zieht Hagar ihren Sohn Ismael groß, ganz alleine. Und wie gesagt, das Letzte, was berichtet wird, ist, dass sie eine Frau für ihn aus Ägyptenland für ihn findet. Gott sieht dich. Und er sieht dich auch in diesem neuen Jahr, was gerade frisch begonnen hat. Und die Frage ist, oder die Frage, die sich, glaube ich, Jesus stellt, siehst du mich? Jesus fragt dich, siehst du mich eigentlich? Hast du mich eigentlich vor Augen? Siehst du mich von ganzem Herzen? Weil ich bin ein Gott, der dich sieht und der sich um dich kümmert. Und ich möchte eine enge Beziehung zu dir haben. Ich bin ein Gott, der sich um dich kümmert. Ich bin ein Gott, der dich 2023 weiterführen wird. Ich bin jemand, der dir vielleicht eine große Herausforderung in den Weg stellen wird, aber ich bin mit dir in dieser großen Herausforderung. Und du sagst vielleicht, nee, Gott hat mich irgendwie vergessen. Gott sieht mich nicht. Die anderen sind viel gesegneter. Die anderen sind viel gesünder als ich. Die anderen haben alles und ich habe nichts. Aber das stimmt nicht. Gott sieht dich. Gott sah Hagar in dieser schweren Situation und er segnete sie und er hat sie immer supportet. Und Gott sieht auch dich 2023. Er sieht dich, er kümmert sich um dich. Und wenn er die kleinen und großen Helden in der Bibel sieht und gesehen hat und sich um jeden Menschen gekümmert hat, den wir in der Bibel lesen, kümmert er sich auch um dich. Gott sieht weiter. Und interessant ist, da wo wir weglaufen, wo wir aus Gottes Schule weglaufen, wo wir versagen, ja, da macht er aus unserem Versagen noch einen Segen. Wir lesen nämlich später am 1. Mose 16, also ich lese es nochmal ganz kurz, 1. Mose 16, da heißt es ja, da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roy. Denn sie sagt, ich habe den gesehen, der mich sieht. Und dann heißt es, die Quelle erhielt einen Namen. Und zwar Ber Lachai Roy. Und das heißt Brunnen des Lebendigen. Ja, Brunnen des Lebendigen. Und, Moment, wo habe ich das jetzt? Später lesen wir dann im 1. Mose 25, 11. Nach Abrahams Tod segnete Gott Isaak. Ihm galt jetzt, was Gott Abraham versprochen hatte. Denn Isaak wohnte bei dem Brunnen, der den Namen trägt, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Das bedeutet, nachdem Isaak geboren worden ist, aufwächst, erwachsen ist, er ist ungefähr 37 Jahre alt, und dann verliert er seine Mama. Seine Mama stirbt. Sarah stirbt im Alter von 127 Jahren. Total heftig. Und durch ein Wunder bekommt Isaak eine Frau, Rebekka. Das wäre eine Predigt fürs nächste Mal. Wir lesen dann im 1. Mose 25, dass Isaak dann bei dem Brunnen wohnt, bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Das heißt, Isaak wohnt später genau dort, wo Hagar das erste Mal den Engel Gottes oder Gott in der Wüste trifft. Das heißt, aus diesem mit Hagar, wo sie in dieser Verzweiflung Gott sucht, macht Gott einen Segen daraus und später wohnt sogar Isaak an diesem Ort. Und diese wahre Geschichte mit Hagar und dem Engel, mit einem Gott, der Hagar, der dich und mich sieht, das ist ein Bild, eine Vorschau ins Neue Testament, ganz kurz nur, nämlich auf Jesus Christus. Und du siehst ja auch in der Bibel, dass Jesus jeden Einzelnen sieht. Und Jesus kommt nicht zu spät. Er kommt immer im richtigen Moment. Und Jesus sagt, wenn du mich siehst, dann siehst du den Papa, dann siehst du den Vater im Himmel. Und Jesus erzählt vom Gleichnis vom verlorenen Schaf, er erzählt von dem verlorenen Sohn. Und er sagt auch, der gute Hirte, er lässt die 99 zurück, um den einen, der verloren ist, nachzugehen. Diesen einen sieht er. Versteht ihr? Er sieht zwar auch die 99 und er passt auf sie weiter auf. Aber Gott sieht immer diesen Einzelnen, der verzweifelt ist, der verloren ist, er geht ihm nach oder er geht ihr nach, um sie zu suchen und zu finden. Er kümmert sich um alle anderen im Haus, aber er sieht auch den Einzelnen, den Verlorenen. Er ist ihm viel wichtiger oder ist ihm sehr wichtig. Die Bibel sagt ja auch im Lukas 15,7, genauso ist es im Himmel, oder genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, über einen, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99, die sagen, okay, ich bin gerecht, ich brauche es nicht. Zum Schluss, ihr kennt die Geschichte aus Markus 5 vielleicht, wo Jesus durch die Straße geht und es kommen ganz viele Leute und Menschen werden geheilt, Menschen werden befreit und es kommt eine Frau zu ihm und diese Frau hat seit 12 Jahren einen Blutfluss und sie hat viel Geld ausgegeben, sie war bei allen Ärzten und dann kommt diese Frau und sie rührt Jesus an und wird geheilt. Die Blutung wird gestoppt und parallel lesen wir, dass Jairus, ein Mann, auf Jesus zuläuft, auf dem Weg zu Jesus ist und vielleicht schon am Rufen ist und sagt, Jesus, meine Tochter liegt im Sterben. Und Jesus wird aufgehalten von diesen ganzen Menschen und auch von dieser Frau, die geheilt wird, wird er quasi aufgehalten. Und dann lesen wir Markus 5, 35, noch während er mit der Frau redete, also Jesus, kamen einige Leute aus dem Haus von Jairus angelaufen und sie sagten zu ihm, Jairus, deine Tochter ist bereits gestorben. Es hat keinen Zweck mehr. Hör auf, den Lehrer zu bemühen. Hör auf, Jesus, du brauchst Jesus nicht mehr fragen. Sie ist eh schon gestorben. Und ich habe so überlegt, Jesus sieht Jairus. Jesus sieht diese Tochter. Jesus sieht die Familie von Jairus. Er sieht in diesem ganzen Gewusel, diesem ganzen Gewirbel, wo so viele Menschen ihn bedrängen, sieht Gott noch diesen Jairus und seine Tochter. Und Jairus hätte ja sagen können, Jesus, warum bist du nicht rechtzeitig gekommen? Meine Tochter ist jetzt gestorben, es wäre viel wichtiger gewesen, dass du zu uns gekommen wärst. Und jetzt ist sie gestorben und Jairus hätte ihn anklagen können. Jesus, warum bist du nicht rechtzeitig gekommen? Die Frau und alle anderen hast du gesehen, aber meine Tochter hast du nicht gesehen und jetzt ist sie gestorben. Hätte er sagen können. Lesen wir aber nicht. Jesus hört, was die Leute sagen und Jesus sagt Folgendes. Jairus, verzweifle nicht, vertraue mir einfach. Und er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus und Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Und sie gehen zu dem Haus von Jairus und sie gehen ins Haus hinein. Und die Frauen und die Menschen sind am Weinen und Klagen. Und er geht hinein und Jesus sagt, hey, was macht ihr so einen Lärm? Dieses Mädchen ist doch nur am Schlafen. Und sie lachen ihn aus. Die Leute wissen ganz genau, dass dieses Mädchen gestorben ist. Und Jesus sagt, das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur, weil Jesus die Macht hat, sie aufzuerwecken. Für Jesus schläft dieses Mädchen nur. Sie ist zwar gestorben, aber er wird sie gleich lebendig machen. Die Leute lachen ihn aus. Er schickt alle raus. Und dann nimmt er die Hand des Mädchens und sagt, Talita kum. Das heißt übersetzt, Mädchen, steh auf. Und das Mädchen steht auf. Das Mädchen öffnet die Augen und es steht wieder auf und wird lebendig. Und dieses Mädchen wird der Familie zurückgegeben. Und Jesus sieht Jairus. Jesus sieht die Tochter. Jesus sieht die Familie. Und Jesus sieht dich. Wir wollen heute das Abendmahl jetzt zusammen feiern gleich. Und wir wollen, das wird Rosi dann nochmal erklären, danach einfach auch Gebet anbieten. Wenn du vielleicht heute sagst, ja, ich brauche ein Wunder oder ich brauche, dass Gott in mein Leben eingreift oder ich glaube zwar, dass Jesus mich sieht, dass Gott mich sieht, aber irgendwie habe ich das bis jetzt noch nicht erlebt, dann möchten wir dir einfach nach dem Abendmahl auch die Gelegenheit geben, nach vorne zu kommen und für dich beten zu lassen und zu erleben, dass Gott einfach eingreift. Und wenn du heute hier bist und Jesus nicht kennst, hast du die Möglichkeit, dein Leben Jesus zu geben. Wenn du nach vorne kommst, kannst du einfach sagen, hey, ich kenne Jesus nicht und ich möchte einfach zu ihm kommen, was muss ich tun? Und dann werden die Leute für dich mit dir beten. Danke, Jesus, dass du lebst, Herr. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der uns sieht, Herr. Danke, Jesus, dass du weiter siehst, auch in diesem neuen Jahr. Und danke, dass du uns helfen wirst, Herr Jesus, in den Herausforderungen. Und danke, dass du auch diese ganzen Fragezeichen, die wir vielleicht haben, dass du sie einfach auflösen wirst. Und manche Fragezeichen löst du vielleicht nie auf, erst dann, wenn wir dich eines Tages im Himmel sehen. Aber ich bete, dass du ganz neu einfach sprichst, Herr. Und ich bete, dass du auch heute Nachmittag an diesem Gottesdienst jetzt zu unseren Herzen redest. Und dass du auch uns durch das Abendmahl begegnest. Und dass du uns auch einfach im Gebet begegnest, Herr. Und dass wir wissen, dass du mit uns bist, Herr, und dass du uns siehst, Herr. In Jesu Namen. Amen.